Wir wollen zusammen ein Wort Gottes aus dem Jakobus Kapitel 1 lesen. Jakobus 1, Vers 3 und 4. Jakobus 1, ab Vers 3. Dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, auf das ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Soweit Gottes Wort. Soweit ich mich zu entsinnen vermag, habe ich über diesen in den vergangenen Jahrzehnten schon bereits zweimal über dieses Thema Ausharren gesprochen, aber jedes Mal aus einer etwas anderen Sichtweite oder Perspektive. Wenn wir das Wort Gottes untersuchen, sind wir zugleich erstaunt, welch einen Stellenwert die Heilige Schrift dem Ausharren einräumt. Bereits hier könnten wir eine Frage stellen, welchen Sinn hat überhaupt das Ausharren? In unserem Textwort ist ausgesagt, dass die Bewährung des Glaubens Ausharren bewirkt. Ein unbewährter Glaube ist letztlich ein kraftloser Glaube. Die Fußnote dort in der Elberfelder besagt, ein erprobter Glaube. Die Echtheit eines Glaubens ist dann gegeben, wenn unser Glaube geprüft, erprobt oder bewährt ist. Das aber kann nur geschehen, sobald der Glaube in einen praktischen Einsatz gelangt. Gott hat diese Bewährung oder Prüfung des eigenen Glaubens nicht in unsere Hand gelegt, sondern das macht der Herr selbst. Wir benutzen den Glauben zumeist, um die Bitten unserer Herzen zum Thron Gottes zu bringen. Bestätigt doch die Heilige Schrift in Markus 9, Vers 23, dem Glaubenden ist alles möglich. Nun aber antwortet Gott nicht immer sofort auf unser Gebet. Das haben wir sicherlich auch schon gemerkt. Auch weiß der Herr ganz genau, was für uns der gesegnetere Weg zu begehen überhaupt ist. Oder wann sich Gott in unserer Bitte verherrlichen will. Das liegt in der Hand unseres Herrn. Mitunter erwarten Kinder Gottes vom Herrn eine postwendende Antwort nach ihrer Gebetsbitte. Aber da müssen wir schon die Frage stellen, ob wir denn auch dem Herrn so gehorchen, was er durch sein Wort zu uns redet, wenn wir das vom Herrn erwarten, dass er uns sofort antwortet. Gott lässt sich manchmal aus Erziehungsgründen seiner Kinder recht viel Zeit. Auch dann, wenn unsere Gedanken und Wege nicht immer seine Gedanken und Wege sind, haben wir in aller Unterwerfung zu warten, bis Gott antwortet. Fest steht wohl, dass der Hüter Israels nicht schläft noch schlummert. So steht's geschrieben. Bleiben wir aber in dem Gehorsam am Gebet in einer Sache, die wir ihm immer wieder vorbringen, dann bringt der Glaube die erste Frucht, und zwar eines erhörlichen Gebets, das da heißt, das Ausharren. Gläubige, die jene Bewährung des Ausharrens noch nicht gelernt haben, entkräften dann letztlich ihren eigenen Glauben bis zur Nichterhörung der eigenen Bitten im Gebet. Eigentlich beginnt der Textvers 3 mit den Worten, da ihr wisset. Dort fängt eigentlich der Vers 3 an. Der Apostel setzt also dieses notwendige Wissen voraus, obgleich alle, die das Ausharren noch nicht gelernt haben, in einer bestimmten Unwissenheit letztlich zu Gott beten. Wie der Glaube eine Ausreife bedarf, so auch das Ausharren. Die Prüfung des echten Glaubens zeigt die Frucht des Ausharrens. Fehlt es an dieser Frucht, fehlt es auch am Glauben. Oder wenigstens an der notwendigen Tiefe des Glaubens. Was ist mit einem Baum, der nur die Hälfte der Frucht bringt? Jeder von uns weiß, da ist irgendetwas nicht in Ordnung. Gebetserhörungen für andere fangen nicht immer bei uns an. Die fangen immer bei uns an. Und nicht, dass wir für andere beten können und sind selbst nicht im Glauben und im Ausharren zubereitet. In der so hohen Einschätzung der Heiligen Schrift betreffs Ausharrens schreibt Jakobus in dem Vers 4, das Ausharren habe ein vollkommenes Werk. Ausharren ist keine Gnadengabe, sondern letztlich eine Zucht vor dem Herrn. Und wir haben uns darin letztlich zu prüfen und zu üben, denn die Bibel sagt, dass es Werk sei. Werk haben wir auch in der Gnadenzeit dann zu tun, Wenn wir heute nicht in der Zeit leben, wo die Rechtfertigung aus Werk liegt, Titus 3,1 wird das gesagt. Der Herr erwartet von uns nicht nur Werk, sondern, wie es an dieser Stelle heißt, ein vollkommenes Werk. Wie gut wäre es darum in aller Stille, in einer Stunde einmal darüber nachzudenken, um durch und über dieses Nachdenken zu erkennen, was der Herr hier meint und was er mir zu sagen hat. Dieses Ausharren ist praktisch die Grundlage dafür, dass wir selbst vor dem Herrn, wie es hier heißt, vollkommen und vollendet sind. So steht es geschrieben. Hier verlangt Gott nicht die göttliche Vollkommenheit, aber die Vollkommenheit, von der die Heilige Schrift redet, von solchen, die dem Herrn gehören. Und diese Stellung einnehmen, wie wir in Vers 4 lesen. So wie wir diesen Glauben im Ausharren unser eigen nennen können, heißt es dann, werdet ihr in nichts Mangel haben. Das ist eine gewaltige Verheißung, dass wir approximativ jeden Gläubigen ansprechen können, der in einem wackeligen Zustand ist. Er hat Mangel aufgrund seines ungepflegten Glaubens und Ausharrens. Da spricht das Wort in erster Linie den Mangel an Gebetserhörungen an. Ist das etwa unwichtig, wenn sich unser Herr in Römer 15, Vers 5 der Gott des Ausharrens nennt? Der Gott des Ausharrens wird er hier durch Paulus genannt. Sind wir denn geistlich überfordert, wenn wir ausharren sollen? Oder haben wir mit dem heiligen Willen Gottes in seinem Wort Probleme? Oder ist so, dass wir das Wort des Herrn noch nicht recht verstanden haben? Weil wir beim Thema unseres Herrn sind, wenden wir uns kurz Jakobus 5,11 zu, da heißt es, siehe, wir preisen die glückselig, welche ausgeharrt haben. Es ist darauf aufmerksam zu machen, dass der Satz über die Glückseligkeit der Ausharrenden im Plural steht. Es trifft die Ausharrenden, Hiob und den Herrn. Der Hiob hier in Jakobus 5,11 und der Herr in 2. Thessalonicher 3, Vers 5 sind die einzigen Namen in der Schrift, die in direkter Namensbenennung das Ausharren erwähnen. In diesem zweiten Thessalonicher 3, Vers 5 heißt es, der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu dem Ausharren des Christus. Sind die zwei einzigen Personen, über die solches in der Bibel gesagt ist. Aber das größte Ausharren in Mitgefühl und Barmherzigkeit betrifft allein unseren Herrn. Wir lesen das mitunter so schnell darüber hinweg, haben uns nie Gedanken gemacht, welch ein Ausharren auf der Seite des Herrn Jesus liegt, beständiges Mitgefühl und beständige Barmherzigkeit den Einzelnen zukommen zu lassen. Welcher nicht umsonst diesen Titel trägt, Gott des Ausharrens zu sein. Das Wort Ausharren kommt nach der Konkordanz insgesamt 43 Mal vor. Davon einmal im Alten Testament, und zwar in Hiob 6,11, und 42 Mal im Neuen Testament. Und Geschwister, das redet, und wem es nicht redet, ist dem Wort nicht zu Hause. Denn das ist Mitteilung der Schrift. Also liegt auch ganz eindeutig das Ausharren nicht im Alten Testament, wohl aber im Neuen Testament vom Wertbestand her. Bezeichnend ist vom Neuen Testament her die Bedeutung, dass in der Gnadenzeit das Ausharren Lohnes verbunden, aber in der 70. Jahrwoche rettungsverbunden gezeigt wird. Denken wir hier an die bekannten Worte in Matthäus 24, Vers 13, wo es heißt, wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Ausharren heißt demzufolge im Klartext festhalten und durchhalten. Das ist die Ausdrücklichkeit, mit der wir hier zu tun haben. Festhalten und durchhalten. Auch dann, wenn die äußeren und die inneren Probleme in unseren Lebensbeziehungen noch so hart sind, sollen wir nie auf die Umstände, sondern auf das Ziel blicken. Natürlich erkennen wir nicht immer Gottes Ziel mit uns im Voraus. Aber dafür soll der uns eigene Glaube Sorge tragen. Denn wir können in der Zeit der Gnade Gott nur durch Glauben verherrlichen, nicht durch Wissen. So lesen wir das auch von unserem Herrn, und zwar im Hebräer 12, Vers 2, dass er zwar äußerlich, nicht aber innerlich, die Schande des Kreuzes wahrnahm, sondern auf die vor ihm liegende Freude blickte. Das ist natürlich das Schwierigste von allem. Angesichts einer Tötung, angesichts der furchtbaren Umstände hier, noch auf etwas zu schauen, was in weiterer Ferne liegt. Das ist ja unsere Problematik, auch der Gläubigen heute, dass sie viel zu stark auf das sehen, was vor ihren Augen ist. Mangel an durchgeprobtem Glauben. Diese seine Freude, die vor ihm lag, war erstens den Willen des Vaters zu tun. In der furchtbaren Kreuzesangelegenheit war er sich innerlich bewusst: Ich erfülle hier den Willen meines Vaters. Zweitens, dass er dadurch, dass er festhielt, dadurch, dass er aushielt, die verlorene Menschheit errettete. Die Errettung aller Menschen ist durch Christus geschehen. Die Annahme des Kreuzes ist eine völlig andere Frage, wegen der freien Willensentscheidung seiner Geschöpfe, der Menschen. Drittens, dass er die versklavte Menschheit in den Schatten des Todes, die Macht des Todes zerbrach. Das waren seine inneren Gedanken, über die Gott uns an einigen Stellen Mitteilung macht. Aber darin musste selbst unser Herr das Ziel festhalten. Und er musste durchhalten. Damit der Ausruf gehört werden konnte, bis zu jenem Zeitpunkt, es ist vollbracht. Als er das ausrief, da war eine völlig neue Situation um ihn und in ihm geschehen. Damit ist die Glückseligkeit auch nicht in Hiob, wohl aber in Christo erfüllt. Auch dann, wenn im Neuen Testament berichtet wird, wenn ein Weib aus der Volksmenge heraus redet und sagt in Lukas 11, Vers 27, glückselig der Leib, der dich getragen und die Brüste, die du gesogen hast. Das war eine ganz klare Marienverehrung jener Frau. Darüber sind wir uns im Klaren, und nicht nur wir. Der Herr war sich darüber im Klaren. Und unser Herr stellt das sofort klar und sagt, Ja, viel mehr, sagt er. Glückselig, die das Wort Gottes hören und bewahren. Das sind die Erretteten. Die viel mehr glückseliger als damals Maria war. Der Urheber der Glückseligkeit aber ist Christus selbst. Selbst für seine Mutter, der Mutter des Herrn. Und niemals ist der Hiob der beschriebenen Glückseligkeit des Herrn irgendwie gleichzustellen. Damit ist der Herr in Sachen Ausharren unser großes und allgewaltiges Vorbild. Denn sein Ausharren ging bis zur Lebensgabe. Niemals wird unser Herr noch einmal für Sünden leiden und sterben müssen. Geschwister, der Herr erwartet von uns allen, die wir ihm gehören, Ausharren. Was würde uns überhaupt der große und größte Glaube nützen, wenn wir im Glauben nicht ausharren würden und hätten uns vorgenommen, nur einmal 5 Jahre glauben zu wollen und dann nicht mehr? Was wäre das ein Glaube? Und das betrifft genauso die Liebe, die Treue, die Hingabe und so weiter. Der Herr erwartet von den Seinen Ausharren. Das ist natürlich nicht immer leicht, auszuharren, das Ziel nicht zu sehen, nur durch den Glauben weiterzugehen, ist nicht immer leicht. Das Zeugnis ist aber nur dann echt, wenn wir dranbleiben, sprich ausharren. Das ist der Grund für die vielen Bibelstellen im Neuen Testament über das Ausharren. Was wäre überhaupt aus uns geworden, wenn der Herr Jesus am Kreuz nicht ausgeharrt hätte? Und Geschwister, das Ausharren war viel, viel prekärer, als wir denken. Denn schon rief der Mob um das Kreuz: Wenn du Gottes Sohn bist, dann steige herab. Dann wollen wir an dich glauben. Aber nicht, wenn du dort oben hängst. Was wäre geworden, wenn der Herr nicht ausgeharrt hätte in jenen furchtbaren Stunden? Ich glaube, dass wir alle erkennen, wie wichtig auch in unserem Leben das Ausharren überhaupt ist. So müssen wir sagen, das Ausharren für uns der großen Gnade Gottes bedarf. Wir können es nicht aus eigener Kraft, aber wir können es vom Herrn erbeten. Wir können den Weg gehen, der uns in Glauben und Ausharren schult. Das sollten wir unbedingt tun. Und wie wertvoll das Ausharren in den Augen Gottes ist, das sehen wir unter anderem auch in Offenbarung 3, Vers 10, wo es heißt, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast. Also ist das Wort Gottes letztlich ein Wort des Ausharrens. Das Gegenteil von, sagen wir mal, das Nicht-Ausharren, im Volksmund nennt sich die Flinte ins Korn werfen. Das ist weder ein Bild unseres Herrn, noch ist es ein Bild für die Jesus-Jünger und Nachfolger. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Ein Wort an die vorbildliche Gemeinde zu Philadelphia gerichtet. Wir sind erstaunt, welche Unterschiede in dem Ausharren auch selbst in den 7-Cent-Schreiben liegen. Wir sehen aber auch im Ausharren die Verheißung göttlicher Segnungen, wie hier bei Philadelphia. Göttliche Segnungen sind damit verbunden, auszuharren. Ausharren kostet oftmals Selbstverleugnung. Nicht das eigene Recht zu suchen. Ausharren bedeutet zumeist, einen tiefen Weg gehen zu müssen. Gehen wir ihn nicht, hast du die gesegnete Verheißung Gottes über Ausharren nicht auf deiner Seite. Alles das wollen wir sehen. Gott wird durch unser Ausharren letztlich verherrlicht. Auch das wollen wir erkennen. Wenn hier vom Wort des Ausharrens geredet ist, dann bleibt es immer noch sein Wort. Darum ist das Ausharren letztlich, wie so manche andere Sache, in unserem Wandelleben eine Frage der Liebe zum Herrn Jesus. Nämlich an dieser Frage entscheidet sich's überhaupt, ob wir wollen oder nicht wollen. Die Frage der freien Willensentscheidung der Menschen. Wo er doch sowieso das Wort ist, sollte es für uns keine offene Frage geben. Christus in allem auszuleben. Wie wir das auch in dem Hebräer 10, Vers 35 und die nachfolgenden Verse lesen, werfet nun, heißt es dort, eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Ausharren muss zur Zuversicht werden, damit wir sie Gott gewollt festhalten. Ja, und dann heißt es weiter, denn ihr bedürfet des Ausharrens. Das schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes an die Gläubigen, nicht an Gottlose. Ihr bedürfet des Ausharrens auf dass ihr, sagt er weiter, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon trage, die Verheißung des Ausharrens. Das heißt doch, die Ausübung des Willens Gottes wird nur dann zur Verheißung kommen, wenn ausgeharrt worden ist. Wir haben also kein Recht zu einer Verheißung, wenn wir die Bedingung jener Verheißungen nicht erfüllen. Wenn also ausgeharrt worden ist. Allein diese Ermahnung hier, ihr bedürfet des Ausharrens, zeigt doch auch uns die Gefahr für die Gläubigen, dass sie die Verheißung nicht erlangen, wenn sie eben nicht ausharren. Verheißungen Gottes sind nur für solche, die die Verheißungsbedingungen erfüllen. Das große Problem in unserem christlichen Abendland. Es ist schon furchtbar, wie da Millionen und Abermillionen von Menschen belogen werden. So wichtig ist in den Augen Gottes vom Grundsatz her das Ausharren. Das Ausharren, können wir sagen, ist zugleich auch eine Eigenschaft Gottes, die er uns übertragen hat. Wir nehmen an dem Wesen Gottes Ausharren teil. Das ist ein Vorrecht. Wie falsch liegen dann Gläubige, die da meinen, sie seien im Ausharren überfordert. Ganz abgesehen von Golgatha, denken wir nur an die riesige, unendliche Geduld Gottes mit seinen sündigen Geschöpfen, von den abgefallenen Engeln bis zu der ganzen Menge der verlorenen Menschen. Das sind alles Milliardenzahlen. Des Weiteren die Geduld Gottes mit seinen Erlösten. Über dieses Thema die Gläubigen nicht gerne nachforschen. Den allermeisten ist das äußerst unbequem. Sie sind aversiert gegen solche Themata. Bis Gott mit einem seiner Kinder oft nur einen kleinen Schritt weitergekommen ist. Bedeutet es für unseren Herrn der Helligkeit ein genauso langes Ausharren mit uns? Geduld, Nachsicht, neue Liebesbeweise, neue Führungen, neue Darreichungen. Wie sieht da unser Gebetsleben aus betreffs Danksagung? Oder sind wir über diese Heilstatsachen auch noch undankbar? Nur deshalb, weil wir Gottes Wort nicht recht verstehen, weil uns die Bequemlichkeit, wie es im, wo steht's im Sprüche, ein wenig Schlaf, ein wenig Schlummer, ein wenig Hände falten. Nein, nein, so soll's nicht sein. Gott hat uns zu seinen Zeugen berufen. Darum wollen wir sie auch sein. Welch eine Sanftmut, welch eine Geduld, dabei Gott für einen jeden von uns verwendet. Das werden wir hier nie verstehen. Wir werden es erst sehen, wenn wir oben sind, wie wir es in 1. Johannes 3, Vers 2b lesen. Wenn wir ihm gleich sein werden, dann werden wir das sehen. Geschwister, das ist unser aller tiefste Beschämung über den Zeitablauf unseres irdischen Lebens hier. Wie viel Rückschläge es bei Kindern Gottes geben mag, der Herr gibt nie auf. Warum nicht? Weil er ausharrt. Und genau dieses Dranbleiben, Festhalten, ist das Ausharren unseres Gottes. Vielleicht wird uns unser Gott mal so groß, dass unsere Hauptbetätigung in der Jesus-Nachfolge das Gebet wird. Unser lieber Bruder Hans-Jürgen Butz ist leider nicht da. Er liegt ja ein wenig auf dieser Ebene. Er ist gerade in Moskau. Hast du noch nie darüber nachgedacht, wie viel du selbst dem Herrn Mühe gemacht hast? Wenn nicht, dann hast du nicht nachdenken wollen. Der Herr hätte dir geantwortet. Er wartet darauf. Oder geht es in deinem Denken in diesem Thema nur um die anderen? Dann bist du ein knallharter Egoist, der ganz dringend der Buße vom Wertbestand des Neuen Testaments bedarf. Wenn du noch nicht über die Bemühungen Gottes für dich nachgedacht hast, kannst du über diesen Punkt, ich rede von diesem Punkt, weder Vergebung deiner Sünden haben, noch ihm, unserem geliebten Herrn, Dank für sein liebendes Ausharren je gebracht haben. Und wenn seine Liebe gegen uns nimmer vergeht, wie wir das in 1. Korinther 13, 8 lesen, seine Liebe vergeht nimmer, Bruder und Schwester, ist das etwa etwas anderes als darin ausharren? Seine Liebe uns nie auslaufen zu lassen, uns beständig die Fülle seiner Liebe zuzugestehen. Was wäre wohl mit uns, würde er seine Liebe uns eingrenzen? Allein schon hier sehen wir das Ausharren Gottes betreffend unserer geistlichen Lebensbedürfnisse. Der Herr ist freundlich zu uns in allem. Das müssen wir bekennen. Nicht, dass wir etwas dabei gekonnt hätten, sondern es ist seine Eigenschaft. Er will uns reich machen in sich. Wollen wir in unseren Belangen da nicht auch in allem treu sein, in dem Glauben und in dem Ausharren? Ich meine es schon. Amen.